NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Wie lange kann sich Hans-Georg Maaßen noch halten? Die Bundeskanzlerin soll sich gegen ihn ausgesprochen haben, aber offiziell schweigt sie. Die Räumung des Hambacher Forstes geht weiter, aber derweil prescht Ronald Pofalla mit einem Plan für den Kohleausstieg vor. Verkehrsminister Andreas Scheuer plant Ankaufreize für weniger umweltschädliche Dieselautos. Angela Merkel wirbt in Algerien für mehr Zusammenarbeit. Und jetzt ist wissenschaftlich belegt, mit einer Fibel lernt sich Rechtschreibung am besten. Eigentlich gibt's ja so eine Art Stillhalteabkommen im Fall Hans-Georg Maaßen. Die Entscheidung, ob Maaßen Präsident des Verfassungsschutzes bleibt, soll erst morgen fallen. Darauf hatte sich die Koalition am Donnerstag geeinigt. Heute nun berichtet die Zeitung Die Welt, dass die Bundeskanzlerin Maaßen gerne los würde. Frage an unsere Berlin-Korrespondentin Evi Seibert, was genau berichtet denn Die Welt?
Die Welt und auch nur die Welt, wir haben das nirgendwo bestätigt bekommen, sagt, dass die Kanzlerin so für sich schon entschieden habe, dass sie Maaßen loswerden wolle. Das verlautet aus Koalitionskreisen. Das ist jetzt natürlich ein weiter Kreis. Wir haben natürlich auch herumgefragt und dann gibt es mal die und mal jene Meinung. Die Offiziellen sagen gar nichts. Also wir haben bei der Kanzlerin in Algerien eine Kollegin, die sie gefragt hat, wo Kanzlerin Merkel sagt, ich sag nichts. Und auch die Sprecher von Innenministerium und von Kanzleramt sagen nichts.
Gibt es denn Mutmaßungen darüber, aus welchem Grund Merkel Maaßen vielleicht loswerden will?
Naja, er hat sie ja öffentlich bloßgestellt, indem er ihr öffentlich widersprochen hat. Sie hat gesagt, dass sie das, was in Chemnitz passiert ist, nicht gut findet. Also sie hat gesagt, es darf keine Hetzjagden geben. Daraufhin hat Maaßen gesagt, er sehe überhaupt nicht, wo da Hetzjagden stattfinden. Also zumindest ungefähr vom Inhalt her. Das ist natürlich auch kein Grund, einen Verfassungsschutzchef in die Wüste zu schicken. Aber es gibt ja noch andere, die das ähnlich sehen. Also es gibt die SPD, die FDP, die Grünen und die Linke, die sagen, der Mann ist als Chef des Verfassungsschutzes nicht mehr tragbar, weil er sich nicht wie ein Beamter aufführt, der seinen Job macht, sondern weil er sich aufführt wie ein Politiker und Meinung macht. Und das ist nicht seine Aufgabe. Deswegen ist er als Chef des Verfassungsschutzes nicht mehr tragbar. Das ist halt so die Mehrheit, auf die sich Merkel da stützen kann. Die anderen, die CSU und auch viele aus der Union sehen das anders. Auch die AfD, muss man sagen, die jetzt natürlich ein Opfer in Maaßen sieht. Das wird ein Problem geben, denn wenn der Innenminister den Verfassungsschutzchef nicht entlassen will, dann kann Merkel eigentlich nur noch Herrn Seehofer auch mit entlassen und dann haben wir ein richtiges Problem.
Das haben Sie gerade schon angesprochen. Seehofer hat sich ja nun ganz demonstrativ als Dienstherr hinter Maaßen gestellt. Von Anfang an gibt es jetzt den nächsten Machtkampf zwischen CDU und CSU.
Das ist jetzt natürlich Spekulation, aber wenn alle bei ihrer Meinung bleiben, dann haben wir wirklich ein großes Problem und einen Machtkampf. Denn wenn die SPD sagt, er muss gehen, die CSU sagt, er muss bleiben und die Kanzlerin irgendwas dazwischen, dann müssen sie sich ja irgendwie einigen. Das versuchen sie jetzt ja schon seit dem ganzen Wochenende. Es ist nichts passiert. Eigentlich hatten, glaube ich, viele gehofft, dass Herr Maaßen von sich aus seinen Hut nehmen würde. Dann könnten da alle erhobenen Hauptes wieder herauskommen. Aber das hat er bis jetzt nicht getan. Und er ist auch eigentlich nicht so die Person, die sowas tun würde. Deswegen müssen jetzt diese drei Spitzen der Parteien zueinander finden und eine Lösung finden. Und bis jetzt ist nicht ganz klar, wie die aussehen soll.
Aber wenn Seehofer einknickt, ist er doch auch beschädigt, oder?
Natürlich, er wird sicherlich nicht einknicken wollen. Aber wenn er nicht einknickt, wird er vielleicht geknickt. Also insofern, es ist, wie man es dreht und wendet. Die einzige Möglichkeit, dass alle halbwegs ungeschoren da rauskommen, ist, dass Herr Maaßen heute Abend oder morgen früh noch sagt, ich gehe. Aber da er es bis jetzt nicht getan hat, fragt man sich, warum sollte er es jetzt noch tun? Ne?
Ist der große Gewinner dieser Geschichte eigentlich die SPD? Denn die hatte ja den Fortbestand der Koalition quasi an den Abgang von Maaßen geknüpft.
Naja, wenn er nicht geht und wenn Seehofer entlassen wird und die Regierung auseinanderbricht, dann liegt es an jedem für sich zu beurteilen, ob das ein Gewinn ist oder nicht.
Da hat Maaßen der Regierung ganz schön was eingerührt.
So kann man das sehen.
Evi Seibert war das aus Berlin zur Causa Maaßen. Noch immer räumt die Polizei im Hambacher Forst, zerstört Baumhäuser und versucht, Umweltaktivisten aus dem Wald rauszubringen. An den politischen Fronten ändert sich nichts. Der Energieriese RWE bleibt dabei, den Wald im Oktober roden zu wollen, um die darunterliegende Braunkohle abzubauen. Kritisiert hat das heute unter anderem die evangelische Kirche. Deren Beauftragte für Umwelt und Nachhaltigkeit sagen, die Rodung sei ein fatales Zeichen, das die Klimaschutzziele in Frage stelle. Zur Lage im Hambacher Forst, Thomas Wenkert.
Tag 5 im Hambacher Forst wieder sind mehrere Hundertschaften der Polizei im Einsatz. Die Räumung der Baumhäuser geht weiter. Wie schon in den vergangenen Tagen leisten die Baumbesetzer Widerstand. Freiwillig verlässt niemand sein Baumhaus. Die Umweltaktivisten haben sich angekettet, erschweren den Einsatzkräften so die Arbeit. Immer wieder gibt es Sitzblockaden vor den Baumhäusern. Die Polizei trägt die Demonstranten aus dem Wald. Mittlerweile sind 32 der vermuteten 50 Baumhäuser im Hambacher Forst geräumt. Mehrere Aktivisten werden vorübergehend festgenommen. Polizeisprecher Paul Kämen mit einer Bilanz.
Einen verletzten Polizeibeamten gab es heute Morgen, nachdem Blockaden aufgelöst worden waren hier im Wald um ein Baumhaus herum. Meist gab es da passiven Widerstand, aber ein Demonstrant hat sich so gewehrt, dass er nach dem Kollegen getreten und geschlagen hat und der dabei leicht verletzt wurde, aber seinen Dienst weiter durchführen konnte.
Ein Einzelfall an diesem friedlichen Protesttag im Hambacher Forst. Ansonsten lebt der heutige Tag von der Symbolik. Eine Cellistin gibt ein Konzert für die Baumbesetzer. Eine andere Künstlerin tanzt auf dem Waldboden. Es ist spürbar der Kampf der Aktivisten gegen den Energiekonzern RWE und gegen die Landesregierung ist aussichtslos. Einige Aktivisten reisen freiwillig ab, wollen einem Polizeieinsatz aus dem Wege gehen. Gleichzeitig reißt die Solidarität mit den Umweltaktivisten im Wald aber nicht ab. Immer mehr Menschen nehmen an der Mahnwache gegen die Braunkohle, Luftlinie 200 Meter vom Wald entfernt, teil.
Die Motivation, hier anzureisen, war einfach mein schlechtes Gewissen. Das sind Leute, die vertreten im Grunde genommen meine Interessen. Und ich sitze zu Hause in meinem kleinen Zimmer an meinem Rechner, verfolge das und schäme mich, dass ich nicht irgendwie meinen Beitrag dazu leisten kann.
Wir sind ja auch hier, um den Wald zu schützen und finden es schön, wenn andere Gruppen auch Aktionen machen und nicht nur die Mahnwache immer hier ist. Ja.
Es geht aber nicht nur um unsere Zukunft, sondern auch die Zukunft von irgendwann unseren Kindern und genauso um die Zukunft natürlich von den Polizisten und jeglichen anderen Menschen, die hier betroffen sind.
Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der Einsatz noch in dieser Woche beendet wird. Da RWE mit den eigentlichen Rodungen aber erst Mitte Oktober beginnen will, stuft die Polizei die Gegend rund um den Braunkohlentagebau Hambach weiter als sogenannten gefährlichen Ort ein. Der Hambacher Forst wird bis zur Rodung weiter gesichert sein, auch mit Hilfe der Polizei.
Ich gehe schwer davon aus, weil es wäre ja absolut widersinnig, wenn wir hier vorne was wegräumen, hinten wird es wieder aufgebaut, dass das Unternehmen hier entsprechende Sicherungsmaßnahmen trifft. Natürlich werden wir auch mit Kräften hier vertreten sein, weil nur wir die Möglichkeit haben, Personen anzuhalten und diese nach den Personalien zu fragen. Und man darf nicht vergessen, es handelt sich nach wie vor noch hier um einen gefährlichen Ort und diese Rechte der Personenkontrolle und Fahrzeugkontrolle haben wir damit.
Unterdessen ist das juristische Tauziehen um den Hambacher Forst heute weitergegangen. Das Verwaltungsgericht Aachen lehnte erneut einen Eilantrag des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ab. Der BUND wollte erreichen, dass der Kreis Düren für die Räumung der Baumhäuser keine Bäume fällen darf. Das lehnten die Richter ab. Der Einsatz im Hambacher Forst ist rechtens.
Ein Beitrag von Thomas Wenkert. Der Hambacher Forst soll ja abgeholzt werden, bevor die Kohlekommission der Bundesregierung ein Datum für einen Ausstieg aus der Kohleförderung festgelegt hat. Das ist einer der Kritikpunkte an der starren Haltung von RWE und der NRW-Landesregierung. Jetzt gibt es zusätzliche Empörung, denn der Co-Vorsitzende der Kommission, Ronald Pofalla, der ist vorgeprescht und hat ein Konzept vorgelegt, nachdem zwischen 2035 und 2038 die letzten Kohlekraftwerke geschlossen werden sollen. Thorsten Huhn kommentiert.
Da hat Ronald Pofalla mal wieder ein Eigentor geschossen. Offenbar ohne sich mit den anderen Mitgliedern der Kohlekommission abzusprechen, hat er ein Kompromissdatum für den Ausstieg aus der Kohle vorgeschlagen. Der Zeitraum 2035 bis 2038 klingt als Kompromiss gar nicht so schlecht. Aber da die meisten anderen Kommissionsmitglieder jetzt erstmal sauer sind, wird der Vorstoß des ehemaligen Kanzleramtschefs und jetzigen Bahnvorstands ins Leere laufen. Kompromissvorschläge bei heiklen Problemen müssen geschickt und diskret eingebracht werden, um die Kommissionskolleginnen und Kollegen dafür einzunehmen. Vielleicht kann Pofalla auch gar nichts dafür, dass seine Pläne, die er mit Bundeskanzlerin Merkel abgesprochen haben soll, bekannt wurden. Aber er ist dafür verantwortlich. Was bisher aus der Arbeit der Kohlekommission bekannt wurde, wies nicht gerade auf große Fortschritte. Die Interessenunterschiede sind eben riesig. Die einen wollen so schnell wie möglich aus der Kohle raus, die andere Seite will am liebsten noch viele Jahrzehnte Kohle fördern, weil man es doch schon immer gemacht hat. Angeheizt und belastet wird die Stimmung auch durch die polizeiliche Räumung des Hambacher Forsts. Doch die Kommission kommt um eine intensive Arbeit nicht herum. Alle Seiten müssen von ihren Maximalpositionen herunterkommen und kompromissbereit sein. Und die vier Vorsitzenden, von denen Pofalla einer ist, müssen integrierend wirken. Sonst wird es kein Ergebnis geben, das alle Seiten mittragen können. Die Stimmung auf der morgigen Sitzung der Kohlekommission wird ziemlich angespannt sein. Wahrscheinlich deshalb hat sich Pofalla für morgen entschuldigt.
Ronald Pofallas Vorschläge zum Kohleausstieg kommentierte Thorsten Huhn im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bleiben wir nochmal beim Thema Umwelt- und Klimaschutz und kommen zu den Dieselabgasen und den drohenden Fahrverbote für ältere Fahrzeuge. Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, der will den Besitzern solcher Autos jetzt offenbar unter anderem finanzielle Anreize bieten, damit sie sich ein neues, weniger umweltschädliches Gefährt kaufen können. Allerdings, das hilft nur denen, die sich ein neues Auto überhaupt leisten können. Zu Scheuers Plänen insgesamt aus Berlin Arne Meyer-Fünffinger.
In dieser Woche will der Bundesverkehrsminister also liefern. Am vergangenen Freitag hat Andreas Scheuer angekündigt, dass er ein neues Dieselkonzept erarbeitet. Vorlegen will er es, stand jetzt, noch in dieser Woche.
Meine Strategie ist, dass wir ein Konzept vorlegen, wo wir uns Gedanken machen, wie wir die Flottenerneuerung bekommen. Das muss jetzt der Einstieg sein. Aber ich weiß auch, die vielen Diskussionen im Familien- und Verwandtenkreis, bei den Freunden, hochemotionale Diskussionen über die Urteile, über die Fahrverbote. Und das wollen wir jetzt über die Woche lösen mit einem Konzept, in dessen Erarbeitung wir uns befinden.
Soweit, so vage. Das Konzept steht noch nicht. Viele Optionen sind vorstellbar. Bereits am vergangenen Freitag hat der Bundesverkehrsminister im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk so wörtlich Umstiegsmodelle und technische Lösungen für Fahrzeuge, die schon im Verkehr sind, ins Gespräch gebracht. In einem heute veröffentlichten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Scheuer präzisiert, er sei gerade mit Automobilherstellern im Dialog über mögliche Inzahlungnahmen älterer Dieselmodelle. Diese müssten entsprechend attraktiv sein. Die von dem CSU-Politiker viel gescholtene Hardware-Nachrüstung ist zwar noch nicht gänzlich vom Tisch, allerdings gab Scheuer zu bedenken, von den rund 3 Millionen in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 4 sei aus technischen Gründen keines nachrüstbar. Von den 5,5 Millionen Euro 5 Dieseln, weniger als die Hälfte. Grundsätzlich, so Scheuer weiter, habe er nach wie vor technische, finanzielle und rechtliche Bedenken.
Wenn ein Dieselfahrer heute sich entscheiden würde, jetzt schon nachzurüsten, dann muss er damit klar sein, dass sich sein Auto von der Leistung her reduziert und von den Verbräuchen her mehr wird. Ich glaube nicht, dass das gerade die beste Botschaft ist für viele Millionen Dieselbesitzer, die dann unterschreiben müssten, dass einfach die Verbräuche mehr werden.
Und damit geht übrigens die Suche weiter innerhalb der Bundesregierung nach einer gemeinsamen Position, wie es beim Dieselthema weitergeht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte schon im Juli angekündigt. Bis Ende dieses Monats solle die gemeinsame Position klar sein. Soweit ist es aber noch nicht. Denn anders als ihr Kabinettskollege pocht Bundesumweltministerin Svenja Schulze nach wie vor darauf, dass Hardware-Nachrüstungen kommen. Nikolai Fichtner, Sprecher des Bundesumweltministeriums, sagte am Mittag in der Regierungspressekonferenz:
Eine Mischung von Maßnahmen ist natürlich immer gut bei diesem komplexen Problem. Aber aus unserer Sicht müssen technische Nachrüstungen ein Teil dieser Mischung sein. Entscheidend ist, dass die Luft in den belasteten Städten sauber wird, damit wir Fahrverbote auch wirklich vermeiden können. Die einzige Maßnahme, die wirklich viel bringt, ist dafür die technische Nachrüstung von Diesel-Pkw in den betroffenen Regionen.
Auf welche Maßnahmen es am Ende auch hinausläuft. Klar ist, für eine Lösung braucht es zwingend die Automobilhersteller. Das betonen sowohl die Bundesumweltministerin als auch der Bundesverkehrsminister. Svenja Schulze hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, dass die für entsprechende technische Nachrüstungen aufkommen müssen. Bei den von Andreas Scheuer favorisierten zusätzlichen Rückkäufen bzw. Inzahlungnahmen müssten sie ebenfalls mitziehen. Wie so oft hängt es auch jetzt also wieder an Daimler, VW und Co.
Die Bundeskanzlerin ist in Algerien. Sinn und Zweck der Reise ist, die Handelsbeziehungen auszubauen, offiziell jedenfalls. Tatsächlich geht es wohl auch darum, die Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Denn Algerien ist das größte Land Nordafrikas und im Süden grenzt es an Mali und Niger, an Länder also, durch die viele Migranten hindurch müssen, die übers Mittelmeer in die EU wollen. Aus Algier, Sabine Müller.
Ihr Besuch in Algerien soll ein Signal der Unterstützung sein für das Land, das Deutschland als wichtigen Stabilitätsfaktor in Nordafrika schätzt. Symbol dieser Stabilität ist der greise Staatspräsident Bouteflika, den Merkel auch trifft, von dem aber keiner so genau weiß, wie es um seinen Gesundheits- und Geisteszustand bestellt ist, wie viel man mit ihm überhaupt noch besprechen kann. Eine Pressebegegnung gibt es nur nach dem Gespräch mit Regierungschef Ouyahia, und da zeigen sich beide Seiten zufrieden.
Nous avons eu une excellente séance de travail.
Das waren exzellente Gespräche, lobt Ouyahia, über Sicherheitsfragen, über die wirtschaftliche Zusammenarbeit und zum Thema Migration und Rückführungen.
Je vous confirme que l'Algérie récupérera ses enfants.
Algerien wird seine Kinder zurücknehmen, verspricht Ouyahia mit Blick auf die knapp 3.700 Algerier, die in Deutschland ausreisepflichtig sind. Merkel lobt die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. In den letzten Jahren ist die Zahl der Rückführungen nach Algerien deutlich gestiegen. Am Freitag berät der Bundesrat in Berlin darüber, ob Algerien zum sicheren Herkunftsland erklärt werden soll, was Asylentscheidungen beschleunigen würde. Kritiker warnen, die Menschenrechtslage sei dazu zu schlecht, und Abgeordnete von SPD und Linkspartei hatten von Merkel gefordert, sie müsse das Thema Menschenrechte in Algier ansprechen. Die Kanzlerin tut das in der Pressekonferenz mit einem verklausulierten Halbsatz.
Wir haben über die wirtschaftliche Entwicklung gesprochen, und ich habe auch zum Ausdruck gebracht, dass im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung sicherlich auch eine möglichst offene und vielfältige Zivilgesellschaft sinnvoll ist und gerade die Kreativität der Jugend auch einbringt.
Der algerische Regierungschef Ouyahia weist Vorwürfe zum Thema Menschenrechte zurück. Sein Land setze keine Flüchtlinge in der Wüste aus und Journalisten würden auch nicht verfolgt. Die deutsche Besucherin kann nachhören, wie andere das sehen, wenn sie sich zum Abschluss ihrer Reise unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Vertretern der Zivilgesellschaft trifft. Nach knapp 8 Stunden in Algerien geht es dann schon wieder zurück nach Deutschland, zurück in den Berliner Regierungsstreit. Beim Besuch einer Mädchenschule in Algier sagte sie beim Gespräch über die Probleme einer Kanzlerin, jedenfalls voller Überzeugung zu den Deutschschülerinnen: Es gibt immer Lösungen, daran glaube ich.
Im kommenden Jahr sind Wahlen zum EU-Parlament und Jean-Claude Juncker wird als Kommissionspräsident der Europäischen Union abgelöst. Die Kandidaten für seine Nachfolge, die bringen sich schon mal in Stellung. Für die Christdemokraten war das bisher der Deutsche Manfred Weber, der zurzeit konservativer Fraktionschef im Europaparlament ist. Und jetzt gibt es jemanden, der für die Sozialdemokraten gegen ihn antritt. Das ist der derzeitige Vizekommissionschef Maros Šefčovič aus der Slowakei. Aus Brüssel Stefan Überbach.
Jetzt wagt sich auch bei den europäischen Sozialisten der Erste aus der Deckung. Maros Šefčovič ist Slowake, 52 Jahre alt, Vater von 3 Kindern und ein erfahrener Diplomat. Unter anderem war er als Botschafter seines Landes in Israel. Ich möchte Führung übernehmen und ich will unseren gemeinsamen Anstrengungen innerhalb der sozialdemokratischen Parteien neue Energie verleihen, damit wir konkrete, überzeugende und inspirierende Lösungen für die Menschen in Europa voranbringen. Maros Šefčovič gehört der EU-Kommission seit 2009 an, aktuell als Kommissar für Energiepolitik. Bei der Europawahl im nächsten Frühjahr will er als Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Parteien antreten und Nachfolger von Kommissionspräsident Juncker werden.
I see our Europe as confident.
Ich sehe unser Europa als zuversichtlich und stolz, als grün und klug, als sozial gerecht und solidarisch. Unsere Werte sind unser wichtigstes Kapital. Für die größte Gefahr hält Šefčovič den europaweit grassierenden Populismus. Überall würden einfache Lösungen versprochen mit antieuropäischen oder fremdenfeindlichen Parolen.
They exploit people's fears, legitimate disappointments or anger.
Sie beuten die Ängste der Menschen aus, sie setzen auf Spaltung, sie spielen mit dem Feuer und sie sind darauf aus, den europäischen Traum zu zerstören. Die Welt sieht Šefčovič vor großen Herausforderungen. Das Gefühl der Ungleichheit wachse. Die Gewinne durch die Globalisierung kämen nicht bei allen an. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander.
We need our people from all walks of life in every corner of Europe to be and to feel fit for the future.
Wir müssen den Menschen zeigen, dass sie die Zukunft meistern können. Wir müssen ihnen das Gefühl von Sicherheit und Stabilität zurückgeben und wir müssen für alle Menschen da sein. Als Spitzenkandidat wäre Šefčovič bei der Europawahl ein Konkurrent des deutschen Manfred Weber. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei und CSU-Vize will für die Christdemokraten ins Rennen gehen. Der Spitzenkandidat der stärksten europäischen Parteienfamilie gilt als aussichtsreicher Anwärter auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Die Sozialisten im Europaparlament, zu denen auch die SPD gehört, wollen Anfang Dezember über die Spitzenkandidatur entscheiden. Als mögliche Gegenkandidaten für Šefčovič werden der französische Währungskommissar Pierre Moscovici gehandelt, der Niederländer Frans Timmermans und die italienische Außenkommissarin Federica Mogherini.
Er war bei Kritikern und Parteigegnern ohnehin umstritten aus politischen Gründen. Brett Kavanaugh, der Kandidat für das Amt des Richters am obersten Gerichtshof der USA, den US-Präsident Donald Trump dort gerne platzieren würde und natürlich auch platzieren wird. Jetzt aber gibt es den Vorwurf eines sexualisierten Übergriffs. Bisher war der anonym, aber mittlerweile hat sich die betroffene Frau öffentlich geäußert. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Eigentlich schien die Bestätigung von Brett Kavanaugh im US-Senat nur noch eine Formalie. Eine Vielzahl kritischer Fragen bei den Anhörungen im Justizausschuss hatte der konservative Richter nach Einschätzung von Rechtsexperten souverän überstanden. Diesen Donnerstag wollte die republikanische Mehrheit im Justizausschuss ihn zur Abstimmung im gesamten Senat vorschlagen. Doch nun die überraschende Wendung. Brett Kavanaugh soll in seiner Highschool-Zeit einer Mitschülerin gegenüber sexuell übergriffig geworden sein. Die damals 15-jährige Christine Blasey Ford, heute Psychologieprofessorin, ist bereit, auch unter Eid vor dem Justizausschuss gegen Kavanaugh auszusagen. Im Sender CBS sagte ihre Anwältin Deborah Katz: Meine Mandantin ist bereit, alles zu tun, was nötig ist, damit der Justizausschuss wirklich die ganze Geschichte kennt.
My client will do whatever is necessary to make sure that the Senate Judiciary Committee has the full story.
Christine Blasey Ford hatte sich an die Washington Post gewandt, nachdem die Vorwürfe gegen Kavanaugh Ende vergangener Woche zunächst anonym verbreitet wurden. Nach ihren Schilderungen habe sie der damals 17-jährige Brett Kavanaugh während einer Party in einem Haus in Maryland sturzbetrunken in einem Schlafzimmer festgehalten. Er habe versucht, ihre Kleider auszuziehen. Als sie schreien wollte, habe er ihr den Mund zugehalten und sie begrapscht. Nur das Eingreifen eines Mitschülers von Brett Kavanaugh habe damals vermutlich eine Vergewaltigung verhindert. Die Demokraten im Senat halten Blasey Ford für glaubwürdig, zumal sie den Vorfall schon 2012 ihrem Therapeuten gegenüber geschildert hatte. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, fordert eine sofortige Untersuchung durch die Bundespolizei FBI. Die für Donnerstag geplante Abstimmung müsse verschoben werden.
To railroad a vote now.
Eine Abstimmung jetzt durchzupeitschen wäre eine Beleidigung für Amerikas Frauen und für das Ansehen des obersten Gerichtshofes.
To the integrity of the Supreme.
US-Präsident Donald Trump hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Richterkandidaten geäußert. Aus dem Weißen Haus und von führenden Republikanern hieß es noch am Wochenende, man sehe keinen Grund, die Abstimmung zu verschieben. Doch am Montag äußerten auch moderate Republikaner den Wunsch, Christine Blasey Ford anzuhören. Daraufhin sagte Trumps Beraterin Kellyanne Conway, sie sollte nicht ignoriert oder beleidigt werden, man sollte sie anhören, aber das könnte auch morgen schon passieren.
She should not be ignored or insulted, she should be heard, but that could be done tomorrow.
Brett Kavanaugh selbst hat die Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen. Weder in seiner Highschool-Zeit noch irgendwann sonst sei er sexuell übergriffig geworden. Er sei bereit, dazu auch öffentlich im Senat Stellung zu nehmen. Noch im Laufe des Montags wurde Kavanaugh im Weißen Haus erwartet. US-Präsident Trump und die führenden Republikaner im Senat müssen nun entscheiden, ob der bisherige Zeitplan eingehalten werden kann. Sie wollen den konservativen Kavanaugh unbedingt vor der Kongresswahl im November zum Richter auf Lebenszeit ernennen, denn danach könnte eine demokratische Mehrheit im Senat Trumps zweiten Richter am obersten Gerichtshof verhindern.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich weiß nicht, ob Sie 100 oder 200 Euro Scheine üblicherweise im Portemonnaie haben. Auf jeden Fall aber sind die zum Bezahlen so viel im Umlauf, dass die Europäische Zentralbank im kommenden Jahr neue Scheine herausbringt, die bessere Sicherheitsmerkmale haben. Das heißt, sie können nicht mehr so leicht gefälscht werden. Heute hat die EZB die neuen Geldnoten vorgestellt. Aus Frankfurt, Ursula Mayer.
Wir versuchen also keine Revolution zu machen, sondern eine Evolution.
Sagt Yves Mersch, Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank, mit Blick auf die neuen 100- und 200-Euro-Scheine. Tatsächlich scheinen die sich von ihren Vorgängern wenig zu unterscheiden. Der 100-Euro-Schein ist wie vorher auch grün, der 200-Euro-Schein gelb, Aber im Detail gibt es eben doch Unterschiede, betont Mersch.
Es sind grundsätzlich die gleichen Farben, nur die Farben sind etwas kräftiger ausgestaltet.
Außerdem sind die Scheine etwas schmaler, damit sie besser in den Geldbeutel hineinpassen. Um sie noch sicherer zu machen, enthalten sie völlig neue Sicherheitsmerkmale, zum Beispiel ein sogenanntes Satellitenhologramm, in dem etwa die Zahl 100 zu sehen ist. Noch einmal der Luxemburger Yves Mersch.
Satellitenhologramm heißt, dass wenn man wiederum die Banknote hin und her bewegt, dass dann einige Euro-Symbole um die Ziffer herumschwirren. Und das sieht man in diesem Silberstreifen, der eingebaut ist in jeder Note.
Neu gestaltet ist auch die grün-blaue Smaragdzahl links unten auf den Scheinen. Sie enthält zusätzlich zahlreiche Eurozeichen. So versuchen die Währungshüter mit immer neuen technologischen Raffinessen, den Fälschern die Arbeit möglichst schwer zu machen, sagt Johannes Wehrmann, im Vorstand der Bundesbank für Bargeld zuständig.
Denn je länger Geldscheine im Umlauf sind, umso mehr sind Tüftler und Leute, die nicht ganz so ehrlich sind, versucht, diese zu kopieren. Deswegen versucht man immer so ein bisschen vor den Fälschern zu sein. Und das ist hier beim 100er, beim 200er oder bei der Europaserie insgesamt ganz gut gelungen.
Und der Aufwand scheint sich zu lohnen. Zuletzt gab es immer weniger Blüten in Europa und auch Deutschland. Hier hat die Bundesbank nur rund 31.000 aus dem Verkehr gezogen in den ersten 6 Monaten dieses Jahres. Das waren 6% weniger als noch vor einem Jahr. Ab Mai nächsten Jahres wird es für Kriminelle noch schwerer. Dann werden die neuen 100- und 200-Euro-Scheine in Umlauf gebracht und Verbraucher können sie erstmals in der Hand halten. Aber so betont Biermann:
Niemand muss den 100er und den 200er, den er jetzt noch in der Tasche hat, eintauschen, weggeben oder Angst haben, dass er nicht mehr gilt, sondern natürlich gilt dieses Geld auch weiter fort.
Damit ist die zweite Generation der Euro-Banknoten vollständig seit Einführung des Euro 2002. Denn wie der Rat der Europäischen Zentralbank entschieden hat, wird der 500-Euro-Schein vorerst nicht mehr produziert. Aber so ist aus dem Turm der Europäischen Zentralbank zu hören, eine dritte Serie komme bestimmt.
Wie lernen Kinder in der Grundschule am besten Rechtschreibung? Das wird seit Jahrzehnten heiß diskutiert. Es gibt nämlich nicht die eine Methode, sondern drei, die hauptsächlich benutzt werden. Heute ist nun eine Studie der Uni Bonn vorgestellt worden, die belegt, welche Methode was taugt. Markus Schwandner aus der WDR-Wissenschaftsredaktion, was sind denn die Ergebnisse dieser Studie?
Also die beste Rechtschreibung haben nach dieser Studie die Kinder, die mit einer klassischen Fibel schreiben gelernt haben. Also die altmodischste Methode, die es im Moment gibt.
Welche Methoden gibt es denn überhaupt? Wie sehen die aus?
Es gibt im Prinzip drei Methoden, die zählen wir mal auf, also Lesen durch Schreiben, das ist die erste. Die meisten Menschen sagen dazu allerdings Schreiben nach Gehör, denn die Kinder sollen so schreiben, wie sie es hören. Und das ist nicht unbedingt richtig. Aus Vater wird dann schnell mal Vater. Für viele Eltern schwer auszuhalten, aber zur Methode gehört, dass man das Kind nicht verbessert. Je nach Schule werden aber von Anfang an parallel dazu Rechtschreibregeln gelernt. Zweite Methode. Die Fibel war bis in die 90er Jahre der Weg zum Schreiben lernen. Da wird also nach und nach die schriftliche Sprache aufgebaut. Vom Einfachen zum Komplexen, ein Buchstabe nach dem anderen. Dritte Methode ist die Rechtschreibwerkstatt. Da gibt es keine feste Abfolge einzelner Lernschritte, sondern Materialien, Arbeitsblätter. Und die Kinder bearbeiten die selbstständig in ihrer Reihenfolge und ohne zeitliche Vorgabe.
Und wir haben die Wissenschaftler jetzt untersucht, welche Methode überhaupt wirkt oder wie sie wirkt?
Die Studie der Uni Bonn hat sich bei 3000 Kindern von 12 Schulen angeschaut, wie ist die Rechtschreibung der Mädchen und Jungen, und zwar mit Hilfe von Diktaten über mehrere Jahre. Am Ende haben die Forscher 10.000 Diktate ausgewertet und das Ergebnis ist ganz eindeutig. Kinder, die mit der klassischen Fibel schreiben lernen, machen deutlich weniger Fehler, und zwar in jeder Klasse. Die Kinder, die Lesen durch Schreiben gelernt haben, machen 1,5-mal so viele Fehler wie die Fibelkinder. Noch deutlicher war es mit den Kindern, die mit der Rechtschreibwerkstatt gelernt haben. Die machen sogar doppelt so viele Fehler wie die Fibelkinder.
Hat denn diese Studie jetzt auch Konsequenzen? Also soll sich in der Grundschule jetzt was ändern?
Die Wissenschaftler der Uni Bonn haben die Ergebnisse schon der NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer übergeben. Yvonne Gebauer hat ja direkt nach der Landtagswahl gesagt, dass sie die Methode überprüfen will. Das muss jetzt also diskutiert werden.
Mit der Fibel-Methode lernen Kinder Rechtschreibung am besten. Das hat eine neue Studie der Uni Bonn festgestellt und Marco Schwandner aus der WDR-Wissenschaftsredaktion hat sie uns vorgestellt. Ja, und damit kommen wir zum Ende des Echos des Tages an diesem Montag. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.